Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und vor mir sitzt der liebe Christoph. Hallo Christoph.
Deine total smooth Podcast-Stimme passt heute mal ganz besonders nicht.
Ja, denn wir sind heute wieder bei einer Sonderausgabe, denn es ist wieder Zeit für deutsches Kino ist doch geil. Und da ist diesmal wirklich ein Brockenthema, würde ich sagen, nämlich Des Teufels Bart von Severin Fiala und Veronika Franz.
Ja, ist ein hartes Brett, ne? Ist momentan so ein bisschen so, draußen wird es immer kälter. Mhm. Also im Kino irgendwie auch, ne? Letzte Woche der absolut brillante, aber trotzdem niederschmetternde Red Rooms.
Ja.
Jetzt direkt Des Teufels Bart, ähnlich brillant, mindestens genauso niederschmetternd. Mhm. Also wir bei Filmstart sind ja nicht gerade dafür bekannt, uns mit sozusagen abräumen, Überschriften zurückzuhalten. Wenn wir erstmal eine gefunden haben, dann beuten wir die auch aus, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und die Überschrift vergesst Terrifier 3. Jetzt kommt der wirklich härteste Film des Jahres. Die konnte man immer schön benutzen bei Red Rooms und jetzt eigentlich auch bei Des Teufels Bart.
Theoretisch schon, ja.
Weil, ja, ist schon sehr ungemütlich.
Ja, passt zur dunklen Jahreszeit, das stimmt. Möchtest du kurz erzählen, worum es in dem Film geht?
Haben wir jetzt schon gesagt, dass das deutsche Kino ist doch geil.
Ja, ja, natürlich, direkt am Anfang.
Genau, ist aber auch so. Ja, Film hatte seine Weltpremiere auf der Berlinale dieses Jahr. Und da habe ich ihn auch gesehen und die Kritik geschrieben. Genau, und der Film fängt an mit einer Frau, die vor den Schlosstoren steht. Und als dann die Klappe oder die Tür aufgeht, dann sagt sie so, ich habe was zu gestehen. Und wenige Szenen später werden ihr die Finger einzeln abgehackt, ihr Kopf wird abgeschlagen und von ihrem Körper entfernt in einem Vogelkäfig aufbewahrt. Ja, und warum? Das findet man dann raus. Sie hat ein Baby umgebracht und danach freiwillig gestanden. Und zwar nicht etwa, weil sie das Baby umbringen wollte, sondern weil sie in Wirklichkeit, und das ist historisch belegt, das ist öfter vorgekommen in Gerichtsverfahren, in verschiedenen Gerichtsverfahren, sie wollte eigentlich Selbstmord begehen. Weil einfach sie mit ihrer Lebenssituation sehr, sehr unzufrieden war und depressiv. Und das ist im Mittelalter aber schwierig, weil dann kommt man ja in die Hölle. Wenn man hingegen jemanden umbringt und dann hingerichtet wird, dann werden einem alle Sünden noch vor der Hinrichtung verziehen, wie sich das im Katholizismus gehört. Hm. Und dann kommt man eigentlich ziemlich sauber aus der ganzen Sache raus. Nur dumm, dass man halt dafür jemanden, und in diesem Fall, weil Frauen ja nicht einfach irgendeinen Typen umbringen können, das geht ja auch mal schief, bringen die halt Babys und kleine Kinder um. Mhm. Und danach beginnt dann die eigentliche Geschichte und da folgen wir Agnes, die verheiratet wird und sehr vorfreudig zu ihrem Mann zieht, den sie aber noch gar nicht kennt oder den sie maximal ganz kurz kennengelernt hat in so einem Dorf. Das zieht sie halt in ein anderes Dorf zu dem Typen. Und da gibt es dann auch hohen Druck. Also die Schwiegermutter will unbedingt, dass sie möglichst bald Kinder bekommt und so. Aber es stellt sich dann mehr oder weniger raus, dass ihr Mann wohl schwul ist und von ihr nichts wissen will und sie nicht anfasst und sie weiß einfach nicht warum. Und dann verelendet sie da halt in dieser Situation zunehmend. Und da wir ja den Anfang mit der anderen Frau schon gesehen haben, könnte es ja sein, dass das irgendwann auf eine ähnliche Sache zusteuert.
Das könnte sein, ja. Ja, genau, das ist Des Teufels Bart. Wie du schon gesagt hast, also es ist kein Mittelalterfilm. Das haben mir die beiden Macher des Films oder der Macher und die Macherin nochmal unterstrichen. Es ist ein Neuzeit-Horror, wobei sie auch Horror ablehnen, denn es ist ihr erster Nicht-Genre-Film, ein Neuzeit-Historien-Film. Und ich glaube, wie wir schon eingangs erwähnt haben, der Film passt gut in die dunkle Jahreszeit, weil man muss schon wissen, worauf man sich da einlässt, oder?
Na, ich wusste es nicht.
Also, naja, bei den beiden Regisseuren, also bei der Regisseurin und dem Regisseur.
Ja, also ich sehe, war auch sehr ungemütlich. The Lodge ist ja mehr ein normaler Horrorfilm.
Aber schon auch
aber eiskalt. Ich sehe das nochmal zur Erinnerung, für die, das nicht wissen, das war so ein Arthouse-Horror-Mega-Hit, sogar weltweit, obwohl aus Österreich, also auch in Amerika, ziemlich einen Aufwisch gemacht. Und ich glaube, Amazon hat sogar ein Remake gedreht.
Ja, mit Naomi Watts.
Ja. Ja. Genau, da ging es darum, dass eine Mutter nach einer Schönheits-OP? Auf jeden Fall ist ihr ganzes Gesicht verbandagiert. Mhm. Und ihre beiden Kinder kommen dann zunehmend auf die Idee, dass hinter diesen Bandagen gar nicht ihre Mutter ist. Mhm. Und dann beschließen sie halt sozusagen ihre Mutter da unschädlich zu machen. Mhm. Wobei sie es wahrscheinlich einfach doch ist und sie sich das nur einbilden. Aber das ist also auch sehr böse. Genau, und ob das jetzt Horror ist oder nicht, darüber kann man sich streiten. Die Wirkung ist zumindest eine ähnliche, wahrscheinlich haut sogar noch mehr rein, dadurch, dass es halt dann halt doch historisch sehr genau recherchiert ist. Und man sich nicht einfach sagen kann, ah, da hat sich jetzt irgendjemand eine böse Horrorgeschichte ausgedacht, sondern das war halt so.
Ja.
Gewisse Inszenierungstricks, die machen oder so Einstellungen, gerade am Anfang da von den Folterszenen und wie die Finger da abgeschlagen werden, das verortet man einfach, weil man es daher kennt als Zuschauer oder Zuschauerin automatisch im Horrorgenre, da kann man sich kaum gegen wehren. Aber ja, also ich habe das dein Gespräch noch nicht gehört mit den beiden, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr auch über die ausführlichsten Recherchen nachher reden werdet im zweiten Teil dieses Podcasts.
Ja, ja, das ist nimmt einen großen Teil ein, weil die beiden auch sehr intensiv mit Historikerinnen und einem Historiker zusammengearbeitet haben und da großen Wert drauf gelegt haben, aber natürlich auch zugegeben haben, dass nicht nur die historische Akkuratesse im Mittelpunkt stand, sondern die Authentizität. Also es sind auch Dinge, wie ich glaube, es war der Regisseur Severin Fiala, der erklärt hat, dass sie den Schauspielern viel Freiheit gegeben haben und dadurch dann halt auch Dinge entstanden sind, die jetzt nicht so im Drehbuch standen und nicht historisch belegt sind, aber authentisch sind für die Wirkung, was ganz interessant ist. Also es nimmt einen großen Teil dieses Gesprächs ein, wie sie das alles entwickelt haben, wie sie recherchiert haben und wie das alles so entstanden ist, wie sie den Look hinbekommen haben, weil sie wollten alles nur kein Kostümfilm machen, obwohl die Leute eben verkleidet sind und da muss man irgendwie von wegkommen. Wie schafft man, dass eine Person vor der Kamera authentisch in Anführungsstrichen Verkleidung wirkt.
Ja, also auf jeden Fall so gar nicht kulissenhaft, sondern alles so, also zwar irgendwie matschig und kalt
und eklig und
aber es ist nicht so dass man wie bei manchen Historien oder Robin Hood Filmen das hat, dass man sieht, dass die Hütte, die da haben, eher wie so aus Disneyland wirkt oder so, das ist hier gar nicht. Und was diese Recherchen angeht, das ist halt noch in einigen anderen Bereichen, merkt man das total, was die da aufgetan haben, um dann hier reinzupacken und einen zu überraschen. Also die ganze Geschichte mit dem, die Familie oder überhaupt das Dorf lebt da irgendwie vom Karpfenfang, die sie in so einem nahegelegenen See aber aus dem Matsch raustauchen oder so ähnlich. Da gehen auch oft Leute bei drauf und so. Das ist schon ziemlich abgefahren. Und was ich zumindest nicht wusste, die haben da ganz viele Kochrezepte in dem Film. Und die Kochrezepte sind aber nicht, nimm mal hier nochmal 3 Tomaten und da mal 3 Kartoffeln, sondern die sind, wenn man den Eintopf kocht, in welcher Reihenfolge man welche Gebete aufsagen muss, damit es dann richtig gut schmeckt.
Aha. Okay.
Also das ist auch ziemlich abgefahren und all solche Sachen haben die als ausgegraben.
Ja.
Und da man das alles nicht so typischerweise aus jetzt Mittelalter Aufklärung, ich weiß nicht, es spielt im letzten Jahr der Aufklärung, was so ein bisschen ironisch ist, weil aufgeklärt wirkt da gar nichts, sondern immer noch so alles so tief verhangen in alten Glaubensweisen.
Ja. Genau, die beiden haben es Neuzeit-Horror, also sind dann darauf gekommen, aber ja.
Auf jeden Fall,
Es ist eine historische Kulisse, genau. Ja, und richtig, nochmal zur Recherche. Viele Jahre recherchiert. Der Film sollte ursprünglich auch schon vor Ich sehe gedreht werden. Sie haben, glaube ich, angefangen mit der Arbeit vor 10 Jahren. Das werdet ihr gleich auch nochmal hören. Und in dem Gespräch, was auch noch sehr interessant in dem Gespräch ist, es geht eben nicht nur um das deutsche Kino per se, es ist ja ein deutschsprachiger Film und der wurde auch mit deutschen Fördergeldern mitfinanziert, aber es ist ja auch ein österreichischer Film und da bekommt ihr auch Einblicke, wie das eigentlich in Österreich so funktioniert, wie die Unterschiede sind zur deutschen Filmförderung und zur österreichischen Filmförderung, weil in Österreich offenbar eine Filmkunstförderung ist. Es gibt erst den Film, dann kommt das Geld und hier ist es, in Deutschland ist es ein bisschen anders, andersrum. Sehr interessant, sehr ausführlich auch.
Kommt Ulrich Seidel da viel vor in den?
Ich habe mal nach Ulrich Seidel gefragt, ja.
Ja, weil die hängen, in Österreich hängen ja irgendwie alle, die Kunstkino machen, irgendwie mit Ulrich Seidel zusammen.
Genau, und ich glaube, Ulrich Seidel ist auch dafür verantwortlich, dass es gar nicht so schwer ist, düstere Stoffe irgendwie an den Mann zu bringen. Das haben die beiden auch gesagt. In Österreich ist es nicht so schwer, wenn man düstere Stoffe bringen will, das passt schon.
Ja, die haben da ja echt so in den letzten 10 Jahren echt so eine Welle für so richtig, richtig harten Stoff.
Ja.
Da passt das hier schon sehr gut rein.
Ja.
Die Hauptdarstellerin ist auch noch eine echte Entdeckung, die Anja Plaschk.
Ja.
die ich nicht kannte, aber die bekannt ist als Sängerin und Komponistin unter dem Künstlernamen Soap and Skin. Mhm. Kennen vielleicht einige da draußen, ich kannte sie nicht. Mhm. Und die macht den ganzen Film über einen super Job, wie sie da langsam da völlig verzweifelt, nachdem sie anfangs noch so motiviert in ihre Ehe durchgestartet ist.
Ja.
Aber vor allen Dingen am Ende gibt's halt eine Szene, die so eine Geständnisszene, wo die halt richtig reinkloppt und die zu den ganz großen Schauspielmomenten des Jahres zählt. Also da liefert sie nochmal richtig ab auf der Zielgerade.
Ja, auch sehr interessant in dem Gespräch, weil sie ursprünglich nur angefragt wurde für die Musik und die Anja Plaschk dann das Drehbuch gelesen hat und sich vorstellen konnte, na, das kann ich doch eigentlich auch spielen. Und die beiden haben gesagt, ja, na gut, testen war. Und dann waren sie völlig umgehauen davon, dass sie wirklich alles spielen konnte. Und es ist auf jeden Fall eine sehr aufopferungsvolle Performance, bei der man einiges reinwerfen muss, was sie auch getan hat. Und ja, manchmal sind das so Fügungen des Schicksals, ne?
Ja. Also ich, wie gesagt, ich wäre mit meiner Empfehlung durch.
Ja, ich auch.
Meine Kritik ist online.
Ja, 4 Sterne, ne?
Seit Februar, genau. Und ja, also wenn man sich davon nicht abschrecken lässt, das Ding ist richtig gut. Wer so ein bisschen Interesse am Mittelalter, Neuzeit, schieß mich tot hat, also am Leben im Wald von damals, so Seven vs. Wild in echt, der ist hier auf jeden Fall richtig ausgehoben, wenn er ein bisschen was aushalten kann.
Also
am Anfang halt so, die ersten Szenen sind halt sozusagen Horrorszenen mit Folter und abgeschlagenen Köpfen.
Ja.
Aber das ist halt Kinderkram in dem, was dann im restlichen Verlauf psychisch dann noch alles auf einen einpasst.
Genau. Ja. Genau, ich kann euch den Film auch nur wärmstens ans Herz legen und wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem Interview mit Severin Fiala und Veronika Franz. Ihr werdet vielleicht merken, dass meine Stimme ein bisschen blechern klingt. Lasst euch davon nicht stören. Ich habe es geprüft, wenn man das mit Kopfhörern hört, ist es gar kein Problem, aber es gab vielleicht technische Problemchen. Aber das Gespräch ist trotzdem toll und es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Viel Spaß.
Bis dann.
Herzlich willkommen erstmal.
Ja, hallo.
Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, danke schön.
Als Einstiegsfrage würde ich gerne auf meinen lieben Filmstartskollegen Stefan zu sprechen kommen, der sich den Film angeschaut hat und sein erster Satz zu mir war: Der Film war super, aber ich möchte ihn nie wiedersehen. Ist das ein Kompliment für euch?
Ja, schon, weil ich glaube, wir begreifen Kino als was, das einen irgendwie auch angreifen soll und aufrütteln soll ein bisschen, und das ist halt nicht angenehm, das verstehen wir. Es ist eine Art von Kino, die wir lieben, die so ein bisschen auch erscheint, so im Abflauen begriffen ist, weil viele Filme uns jetzt mittlerweile zu zahm sind, die jetzt gerade so im Kino rauskommen und eigentlich einem immer nur sagen, dass die Welt irgendwie, also dass man so über die Welt, also sie affirmieren quasi die Gedanken über die Welt, die ich eh schon hatte, und das ist so ein bisschen langweilig. Also wenn ein Film dann einem ein bisschen überrumpelt und angreift, finden wir das gut.
Ja, so ein neues Thema in der Kunst ist die Sicherheit, dass man sich überall sicher fühlen muss. Und wir wollen uns eigentlich unsicher fühlen. Wir finden, Kino darf ein gefährlicher Ort sein, weil er eh so ein sicherer Ort ist. Man sitzt ja eh in einem Kinosessel, es kann ja eh nichts passieren. Also insofern darf es gleichzeitig ein höchst unsicherer und gefährlicher Ort sein, wo einem auch immer wieder vielleicht wehgetan wird, wo man sich auseinandersetzen muss innerlich mit Dingen, die vielleicht manchmal nicht angenehm sind. Und wir wollen das im Kino und daher vielleicht machen wir auch solche Filme. Aber ich will schon sagen, wenn man das Teufelsbad ein zweites Mal sieht, schönen Gruß an den Kollegen, eröffnen sich oft dann doch noch mehr Dinge.
Sehr gut, das gebe ich weiter. Oder er hört sich's eh an, bestimmt. Wie sah denn eigentlich eure Recherchearbeit aus, vor allem im Duo? Und wie seid ihr auf das Thema gestoßen, also ganz grundsätzlich?
Ja, das war ein völliger Zufall. Das war ein Podcast, lustigerweise, also This American Life. Und da war eine Episode, da ging es um Schlupflöcher eigentlich. Und da war ein ganz, ganz kurzer Beitrag von einer amerikanischen Historikerin, die über ein Phänomen, das auf Deutsch ein bisschen langweilig mittelbarer Selbstmord heißt, gesprochen hat. Und ein Phänomen historisch, das in ganz Europa verbreitet war. Und wir hatten davon noch nie was gehört. Und das war irgendwie mal irritierend und faszinierend für uns. Und dann haben wir begonnen, das so ein bisschen zu recherchieren. Sind draufgekommen, dass die Person weltweit, die sich am meisten damit befasst hat und die Expertin sozusagen ist, eh genau diese Historikerin ist, die auch deutsche Wurzeln hat, haben die einfach kontaktiert und die ist absolut großartig und hat uns ihr ganzes Archiv geöffnet sozusagen und alle Fälle, die sie ausgegraben hat in Handarbeit, in verschiedensten Klosterarchiven und so uns zur Verfügung gestellt. Die haben wir gelesen, da gibt es mehrere hundert Fälle, also 400 Fälle allein im deutschsprachigen Raum über 100 Jahre und das war wahnsinnig faszinierend für uns.
Und das war mal der Grundstock, also der historische, von der historischen Recherche, von der wir ausgegangen sind, waren diese Verhörprotokolle, die wir dann lesen durften, wo die Frauen sehr detailliert eben über ihr Leben sprechen. Und über, nicht nur über ihr Leben, sondern über alles, über ihre Hoffnungen, Ängste, Träume. Und das ist eben etwas, was sehr selten ist aus dieser Zeit, weil sich die Geschichtsschreibung in der Zeit oder auch später hauptsächlich mit Adeligen, mit Künstlern, mit reichen Menschen beschäftigt und man kaum, es gibt sehr wenige Quellen über einfach, sogenannte einfache Leute, über Bauern und auch Frauengeschichtsschreibung gibt es auch erst seit den 1960er Jahren. Also all das sozusagen führt dazu, dass man plötzlich hier quasi Menschen liest oder Menschen sprechen zu einem in diesen Protokollen von vor 250 Jahren und man würde von ihnen nichts wissen, wenn sie nicht einen Mord begangen hätten. Und gleichzeitig, und das war so der emotionale, es hat uns sehr bewegt, aber es hat uns deswegen bewegt, weil sie so wahnsinnig modern gewirkt haben. Also man hat gar nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt Menschen von vor 250 Jahren waren, sondern sie haben einfach gesprochen wie jemand, den ich heute interviewen würde vielleicht. Also und das sozusagen hat uns verblüfft.
Ja, das ist so eine Arroganz irgendwie von Menschen, die heutzutage leben, dass sie jetzt irgendwie, wir sind die modernen Menschen, wir sind zivilisiert, alle, die vor uns waren, waren irgendwie barbarisch und blöd. Und genauso ist es nicht. Also die sind genauso Menschen wie wir gewesen, genauso unfrei in vielen Dingen. Und das hat uns irgendwie sehr bewegt.
Wisst ihr auch, wann sich der letzte Fall zugetragen hat? Der letzte dokumentierte Fall?
Naja, das ist so, grundsätzlich ist das so, sagen wir mal, 1650 bis ungefähr 1800 haben sich die zugetragen. Man kann es nicht ganz genau sagen, aber es ist so versucht worden, dem Phänomen dann von staatlicher Seite zu begegnen, indem man zuerst versucht hat, die Todesstrafe noch abschreckender zu gestalten, indem man Körper von Hingerichteten ausgestellt hat, Hände abgeschnitten hat, meistens nach dem Tod, also so Folter war tatsächlich vor dem Tod nicht so sehr mehr verbreitet, aber das wurde versucht, das quasi noch unattraktiver zu machen, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil tatsächlich in der Denke der Menschen, die das gemacht haben, die hingerichtet werden wollten, war es sogar noch besser, wenn sie gefoltert, also wenn sie noch mehr büßen konnten. Also eigentlich hat das Gegenteil bewirkt. Und dann haben die staatlichen Autoritäten irgendwann verstanden, dass sie das nur stoppen können, wenn für Kindsmord, das Verbrechen Kindsmord, nicht mehr die Todesstrafe irgendwie verhängt wird. Und das hat das dann zum Abflauen gebracht, weil es einfach nicht mehr zum Ziel geführt hat, dass man hingerichtet wird. Aber ja, das ist ein Phänomen, das es in der Geschichte immer wieder gab, das es heute noch gibt und das sich gewandelt hat. Also vor 1650 haben Frauen oft gesagt, sie sind Hexen, haben sich selber angezeigt und also aus Gründen einer zugrunde liegenden Depression und sind dafür auch hingerichtet worden und konnten noch bereuen. Dann nach 1650 sind die Hexenprozesse differenzierter geworden. Dann ging das nicht mehr so leicht, dann hat man eben andere Wege gefunden.
Und heutzutage gibt's, wir haben einige Bücher gefunden, die beschreiben, dass zum Beispiel muslimischen Selbstmordattentaten, also die Menschen, die das begehen, oft eine Depression zugrunde liegt. Also es werden depressive Menschen benutzt, sozusagen, um diese Taten zu begehen. Ne? Damit sozusagen können sie auch mit dem Segen Gottes in den Himmel kommen und nehmen ein paar Unschuldige mit.
Also ein schreckliches Thema, das immer noch aktuell ist.
Ja, gerade das hat mich auch in dem Film fasziniert, dass es ja immer auch eine sehr große Gegenwartsspiegelung da stattfindet und ja, sehr intensiv. Was mich jetzt aber auch noch interessieren würde im Vergleich zum Beispiel Ich sehe oder The Lodge, die Vorbereitungszeit. Jetzt, weil es ja auch ein Historienfilm ist, der vielleicht, wie ihr schon gerade gesagt habt, viel Recherchearbeit benötigt hat. Kann man das vergleichen, einen zeitlichen Rahmen irgendwie?
Na, wir haben in Wahrheit sozusagen vor 10 Jahren mit diesem Film begonnen. Er hätte unser zweiter Film sein sollen, also nach Ich sehe, der Nachfolgefilm. Ist dann schon deswegen schwierig, weil die Finanzierung schwieriger ist, weil ein historischer Film per se teurer ist. Also insofern ist es jetzt auch eine deutsch-österreichische, also österreichisch-deutsche Koproduktion. Dankenswerterweise haben wir sozusagen Geld aus Deutschland bekommen. Und
ja, aber das ist natürlich, weil es so schwer zu finanzieren war, hat man dann auch viel Zeit, die ganzen Dinge, von denen du sprichst, irgendwie sich mit denen zu beschäftigen. Also da konnte viel recherchiert werden und das ist auch notwendig. Also ich glaube, wir sind tatsächlich auch Menschen, also nicht nur in der historischen Recherche, die das halt so genau wie möglich machen wollen, sondern auch so in der, und besonders vielleicht sogar in der Arbeit mit unseren Schauspielerinnen und Schauspielern, die wir auch quasi, weil es immer um Vertrauen geht, so gut wie möglich kennenlernen wollen. Und da haben wir den ganzen Film dann nochmal ein Jahr verschoben, einfach um mit der Hauptdarstellerin uns möglichst gut über die Figur auszutauschen und irgendwie ein Vertrauen auch irgendwie herzustellen.
Ja, und wo ihr jetzt schon die Hauptdarstellerin ansprecht, Anja Plaschk oder Soap and Skin als Musik, wie war da die Zusammenarbeit? Wie wichtig war euch auch die musikalische Untermalung?
Also für uns war es so, dass wir Anja Plaschk eigentlich wegen der Musik angesprochen haben. Also wir wollten, dass sie die Filmmusik komponiert und auch quasi die Film, also und die Musik sollte sozusagen einen Bogen machen von alter Musik, wie sie damals gespielt wurde, zur Moderne. Also das war uns sozusagen, das war von Anfang an ein Konzept. Und wir haben ihr das Drehbuch geschickt und sie hat dann sozusagen, der hat intensiv auf das Drehbuch reagiert und hat sozusagen, wir haben plötzlich sozusagen verstanden, sie hat uns einen Brief geschrieben, dass sie ein sehr tiefes Verständnis von dieser Figur hat und von den Themen, die da stattfinden. Und man mag das jetzt nicht glauben, aber Anja Plaschk ist auf einem Bauernhof mit Schweinezucht sozusagen aufgewachsen. Also sie bringt auch sozusagen den Hintergrund des bäuerlichen Lebens mit und hat dann viel recherchiert in ihrer eigenen Familie, über die Generationen, auch über Frauengeschichten in ihrer eigenen Familie. Und ja, also sie sozusagen war dann schnell klar für uns sozusagen, dass wir diese Reise mit ihr antreten. Aber sie ist natürlich keine professionell ausgebildete Schauspielerin. Und so haben wir irgendwie am Anfang haben wir uns gedacht, na gut, vielleicht kann sie manche Szenen nicht spielen, die wir jetzt geschrieben haben. Dafür wird sie vielleicht anderes hinzufügen, weil es ist ja immer so. Es kann ja auch keine Schauspielerin alles spielen. Auch keine professionell ausgebildete Schauspielerin kann immer alles. Also jeder Mensch hat Grenzen einfach. Und dann war es aber tatsächlich so, also wir hätten es uns nicht besser erträumen können.
Anja Plaschk. Sie hat total viel hinzugefügt, also was wir uns gewünscht haben von ihr. Inhaltlich und also wahnsinnig viel ist von ihr. Und andererseits konnte sie aber alles, was wir geschrieben haben, wahnsinnig toll spielen. Und zwar einerseits irrsinnig diszipliniert 10-mal wiederholen, wie man es nicht mal von einer Profischauspielerin erwarten kann. Andererseits wollte sie auch in jeder dieser 10 Wiederholungen sich einer Emotion öffnen, also so wie eine Performerin auf der Bühne, die auch wirklich was erleben und was spüren will, wollte die immer wirklich etwas erleben und spüren und nichts faken. Und das kommt uns als Regisseuren wahnsinnig entgegen, weil wir genau nach sowas suchen. Also wir suchen danach, dass bei uns beim Drehen wirklich irgendwas passiert. Filmdrehs sind oft irgendwie sehr technisch, sehr langweilig, ein bisschen leblos. Und die Vorstellung, dass man da einfach irgendwas abarbeitet, so mehr oder weniger, man hat die Bibel, das Drehbuch und das wird dann technisch von allen irgendwie möglichst professionell abgearbeitet, ist eine Horrorvorstellung für uns. Also wir versuchen immer, dass beim Dreh Raum ist für spontane Dinge, dass sich jeder Mensch, der irgendwie mit an dem Film arbeitet, auch irgendwie einbringen kann. Wir versuchen auch immer, dass, also wir arbeiten gerne mit nicht professionell ausgebildeten Schauspielern, auch mit Tieren, mit Kindern. Also wir lieben dieses Element des nicht ganz Vorhersagbaren, was den Film irgendwie ein bisschen mehr am Leben hält.
Und die Anja, die hat wirklich alles gegeben, muss man jetzt nochmal sagen. Also die hat sich vorbereitet, so und so. Sie hat die ganzen Musikstücke, auch das, was sie singt, hat sie selber gefunden. Sie hat Eiswürfelbäder, also sie, die größte Angst, soweit ich mich erinnere, war vor der Kälte, weil wir haben wirklich im Dezember, Jänner im Waldviertel und in Nordrhein-Westfalen gedreht. Es war sehr, sehr kalt. Das Steinhaus, das im Film eine Hauptrolle spielt, ist ein echtes Steinhaus in der Kälte. Das wurde sozusagen nicht beheizt, also außer mit der Feuerquelle, die der Herd war. Das heißt, sie hat quasi dann angefangen zu trainieren, sich an Kälte zu gewöhnen und so Eiswürfelbäder genommen. Wir sind dann auch Eisschwimmen gegangen. Also sie hat wochenlang, um nicht zu sagen monatelang, ihr Kostüm getragen. Das haben die anderen Schauspieler auch gemacht, damit sie sich an das gewöhnt. Das sind ja schwere, schwere Kleider, zum Teil die auch kratzig sind. Wenn man die zum ersten Mal anzieht, also wir haben sehr intensiv an den Kostümen gearbeitet mit der Kostümbildnerin Tanja Hausner, die sozusagen, haben mit ihr ausgemacht, die Kostüme müssen Fehler haben, weil wir wollen kein perfekt geschneidertes Kostüm haben, das ist falsch. Die Leute haben ja übertragene Gewänder gehabt oder
genau, dort war es trotzdem so ausgesehen, als wären die alle verkleidet gewesen. Also die perfekten, also die quasi perfekt, imperfekten Kostüme beim ersten Mal tragen der Schauspielerinnen hatten einfach, die haben alle ausgeschaut, wie im Historienfilm, was für uns quasi ganz schrecklich war. Und wir wussten nicht warum. Und dann haben wir einfach quasi in der Verzweiflung gesagt, sie sollen jetzt einfach mal Tag und Nacht tragen. Und wirklich nach Wochen hat sich eingestellt, dass da eine auch visuell sichtbar eine Veränderung stattgefunden hat, weil es geht sehr viel darum, wie Menschen und mit welcher Selbstverständlichkeit Menschen die Kleidung tragen, die sie da irgendwie für den Film anziehen müssen. Und dann haben sie auf einmal, obwohl es dasselbe Kostüm war, nicht mehr verkleidet ausgesehen, sondern als wäre es einfach ihr Leben und ihr Alltag. Und das ging tatsächlich nur über die Zeit.
Ja, sind sie eines Tages, haben sie uns erzählt, also Anja Plaschke und Maria Hofstetter im Supermarkt gestanden und haben sich gewundert, warum sie so angestarrt werden. Und sind dann drauf gekommen, ach so, ja, wir tragen ja unsere Kostüme. Und das war der Moment, wo die Kostüme ganz alltäglich ausgeschaut haben an ihnen. Und so haben wir überhaupt gearbeitet. Also sie haben auch zum Teil übernachtet in dem Haus. Sie haben gekocht, sie haben die Küche eingerichtet, damit sozusagen die Dinge für sie nicht, ich spiele jetzt was vor aus einer alten Welt. Das ist immer so schwierig sozusagen, wenn man sich so in eine alte Zeit versetzen will, sondern wir haben versucht zu sagen sozusagen, nein, also kocht's einmal hier, gewöhnt euch daran, wie da gekocht wird. Und dann haben sich Dinge, die quasi merkwürdig sein würden, zum Beispiel, dass man so einen brennenden Holzstab in den Mund nimmt, um eine Lichtquelle zu haben sozusagen, plötzlich natürlich angefühlt.
Weil es nichts ist, was man angesagt hat, sondern weil es ist, worauf die selber kommen, weil sie sagen, na, ich muss ja den Topf schauen und ich habe keine Hand frei. Insofern macht man das dann halt einfach. Und alles, was man einfach so macht, ist schon mal quasi nicht ein historisches Klischee, sondern eine Wahrheit für die Person in dem Moment.
Ja. Habt ihr da auch schon Rückmeldungen von Historikern bekommen zu dem Film? Ja? Wie sahen die aus?
Ja. Na gut, wir haben insgesamt mit drei Historikerinnen, also zwei Historikerinnen und einem Historiker gearbeitet. Einer war nur für Hinrichtung und medizinische Behandlungen zum Beispiel. Und die eine andere war für eben 1750 in Oberösterreich, also alles, was es gibt, von eben Kleidung über, wie haben die Häuser ausgeschaut, also was man halt herausfinden kann.
Also es ist ziemlich viel an dem Film sehr gut recherchiert oder so gut wie möglich recherchiert, weil die Quellenlage ja relativ dürftig ist. Sehr viel ist sehr exakt dran. Aber manches auch absichtlich nicht. Und zwar aus der Angst, dass das dann ein bisschen wie so ein totes Museumsstück oder wie ein Museum irgendwie wird, der ganze Film, wenn man nur um historische Akkuratesse bemüht ist und jeder Gegenstand, der da vorkommt, historisch akkurat ist, dann wirkt das trotzdem am Schluss steril, nicht lebendig und wie ein Museum. Und zum Beispiel unsere Karpfenabfischer, das sind alles echte Karpfenabfischer im Waldviertel, die das heutzutage noch tun, die haben ihre tatsächlichen Hüte auf und die sind natürlich historisch völlig inkorrekt, aber es fällt keinem auf, weil es wirkt authentisch. Und in dem Sinn war uns eine Authentizität wichtiger als historische Akkuratesse, weil es historisch akkurat hilft einem alleine noch nichts, weil es distanziert trotzdem vielleicht ein Publikum von dem Film und das wollte man dringend vermeiden. Es sollte sich einfach so anfühlen, dass man sich keine Fragen stellt.
Also das war auch zum Beispiel ein Grund überhaupt, es gab sozusagen in der Gegend, wo die Litzel Fellnerin, also unsere Hauptfigur, gelebt hat, kein Karpfenabfischen. Also diese Arbeit, die wir im Film ausführlich zeigen, gab es nicht, sondern es war Landwirtschaft. Aber wir haben dann herausgefunden, also erstens ist es immer sehr schwierig im Film, dass Schauspielerinnen die Sense schwingen, weil das kann man nicht lernen, also auch nicht in 3 Wochen. Selbst wenn man wochenlang üben würde, das machen Leute jahrelang und jahrzehntelang und dann schaut es richtig aus, geht das nicht. Haben wir unsere Ausstatter sozusagen, haben herausgefunden, in der Gegend, wo wir gedreht haben, wird heute Karpfenabfischerei noch gemacht. Und tatsächlich seit dem 13. Jahrhundert wird das gleich gemacht. Also heute steht man in Gummistiefeln natürlich mit Gummitonnen, aber sonst in der Art und Weise, wie das gemacht wird, ist das ganz gleich, wie man die Fische zusammentreibt, wie man sie rauskäschert und so weiter. Und insofern haben wir dann gesagt, das wird authentischer sein, wenn wir jetzt quasi halt Holzbottiche hinstellen, als wenn wir eine Schauspielerin die Sense schwingen lassen. Also da haben wir das inhaltlich quasi Falsche, weil das gab es in der Gegend nicht, genommen, aber in Wahrheit sozusagen glauben wir, das historisch irgendwie quasi nachvollziehbarere oder fast authentischere.
Ja, und in Wirklichkeit, es ist authentisch und auch akkurat für den Ort, wo wir gedreht haben. Wir konnten nun die Geschichte nicht an einem Ort drehen, wo sie tatsächlich sich zugetragen hat. Weil da, wo sie sich zugetragen hat, das ist jetzt schon sehr verbaut, ist ein bisschen eine reichere, renoviertere Gegend. Und da hat das irgendwie keinen Sinn gemacht, diesen Film zu drehen. Gedreht ist er dann im Waldviertel, wo Karpfenabfischen eben seit dem 13. Jahrhundert eine große Tradition hat.
Ist dieses Gespür für Authentizität oder dieser Willen zur Authentizität auch was aus der Zusammenarbeit mit Ulrich Seidel entstanden ist?
Für mich, also ich bin quasi durch das Filmemachen mit Ulrich Seidel habe ich viel gelernt. Ich bin nie in eine Filmschule gegangen, sondern habe sozusagen angefangen als Drehbuchautorin mit Ulrich Seidel und war bei all seinen Filmen beteiligt, als künstlerische Mitarbeiterin in vielen verschiedenen Positionen und am Schluss sozusagen halt, wie gesagt, als künstlerische Mitarbeiterin. Und natürlich, also hat mich das beeinflusst, aber in dem Sinn, dass ich habe auch andere Dreharbeiten gesehen und ich finde das einfach viel spannender, wenn man einen Willen zur Authentizität hat, dann findet vor der Kamera im besten Sinne oder hoffentlich ein wahrer Moment statt. Und das ist das, wonach man sucht. Und das ist das, was der Severin, knüpfe ich was an, was der Severin vorher gesagt hat, sozusagen, dass man in dem Moment was finden will, was wahr ist. Und das würde ich jetzt authentisch nennen. Das finde ich richtig. Ansonsten sind ja Dreharbeiten das Abarbeiten eines Plans. Und das finden wir beide einfach wirklich sehr langweilig. Das ist sehr technisch. Und natürlich, es gibt Schauspielerinnen, denen kann man ansagen, du weinst in der Minute 3 oder in der Minute 1 aus dem linken Auge eine Träne. Das hat mir der Michael Haneke einmal gesagt auf die Frage, was gefällt dir so an Isabelle Huppert? Er hat gesagt, ja, die kann zu einem bestimmten Moment aus ihrem linken Auge eine Träne weinen. Und das ist genau das, was uns überhaupt nicht interessiert.
Ja, ich glaube, von Ulrich Seidel kann man auch lernen. Also wir haben viel gelernt, wie man diese Authentizität sucht und wie man die irgendwie herstellen und erreichen kann. Grundsätzlich, glaube ich, haben wir uns aber in den Filmen, die wir lieben, also wir lieben sehr viele verschiedene Filme, aber gerade im Historienfilm interessieren uns da immer die auf eine Art, wie wir es auch versucht haben, nach Authentizität streben. Also über historische Akkuratesse. Wir haben lustigerweise jetzt gerade lange nach unserem Dreh und lange nachdem der Film rausgekommen ist, ein Interview mit Andrei Tarkowski gelesen zu Andrei Rublev. Und der sagt quasi genau eins zu eins die gleichen Sachen, die wir jetzt die ganze Zeit sagen. Und wir haben uns gedacht so, und wir lieben den Film.
Waren wir stolz, muss man jetzt auch sagen.
Sehr stolz.
Ich liebe Andrei Rublev nämlich.
Gab es noch weitere Historienfilme, an denen ihr euch orientiert habt? Vielleicht von der visuellen Gestaltung, von der Atmosphäre, von der Wirkung?
Ja, wir haben viele angeschaut. Andrei Rublev ist natürlich einer, dann vom Karl Theodor Dreyer, Tag des Zorns. Das ist auch einer, da haben wir uns irgendwie auch Ausstattungsdinge irgendwie mitgenommen und der hat ja auch so immer diese Themen von Religion und Dogma, also das ist irgendwie ein bisschen ein verwandter Film auch und einer, den wir wahnsinnig lieben, aber glücklicherweise nicht nochmal angeschaut haben von Teufelspart-Dreh, weil er irgendwie so gut ist und das so sehr macht, was wir wollen, in einer Qualität, die wir nicht erreichen können. Insofern gut, dass wir es nicht angeschaut haben, weil sonst wären wir deprimiert gewesen. Ist Ballade von Narayama vom Imamura, japanischer Film von 1982. Gibt es ein Original aus den 60ern auch, aber der von 1982 ist der, um den es geht. Wo es darum geht, dass es auch spielt vor unserer Zeit, also 1500 irgendwas, ein japanisches Bergdorf, wo das Essen über den Winter immer knapp wird und deswegen die alten Menschen halt zum Sterben ab dem Zeitpunkt, wo ihnen die Zähne ausfallen, also wo man sagt, die können jetzt nicht mehr wirklich mithelfen, mitarbeiten, werden die auf einen Berg getragen, um dort zu sterben. Und da geht es um eine alte Frau, die aber körperlich total gut beieinander und sehr rüstig ist und eigentlich besteht kein Grund, dass die darauf getragen wird und die, weiß ich nicht, schlägt sich dann selber die Zähne aus, um vorzutäuschen, dass sie alt ist, um quasi sicherzustellen, dass die restliche Familie irgendwie genug Nahrung hat. Und das ist irgendwie ein wahnsinnig bewegender Film, der in einer sehr eigenen Welt spielt, die aber für alle Menschen, die in dieser Welt leben, völlig Normalität ist. Und das ist auch was, das uns wichtig war, egal wie seltsam die Dinge sind, die da vorgehen, für die Menschen in unserem Film und für unsere Charaktere muss das alles ganz normal sein, müssen die absurden Hochzeitsspiele und Rituale, das muss alles eine Normalität haben. Wenn die das spielen, als wäre es eine Sensation bei jedem dieser Dinge, dann hat das nichts damit zu tun, glaube ich, wie die Welt sich damals wirklich für Menschen angefühlt hat. Ich glaube, wenn man in 200 Jahren auf unsere Welt schaut, dann werden Leute auch denken, oh mein Gott, wie absurd ist das denn? Aber für uns ist es trotzdem normal.
Ja, ich musste teilweise auch ein bisschen an das Weiße Band denken. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit hergeholt ist, aber von dieser Dichte, dieser Grausamkeit, die in nahezu jedem Bild irgendwie schlummert. Also ich weiß nicht, ob ihr das als Kompliment seht, aber ich würde es auf jeden Fall.
Sicher, das nehmen wir als Kompliment.
Ja, der Michael Haneke hat sich, also die Filme sind sehr verschieden, aber ja, das stimmt, ja, dass sie in dieser Grausamkeit oder in dieser grausamen Welt, die sie beschreiben, die irgendwie oder in dieser drunter liegenden Grausamkeit ähnelt sich die schon, das stimmt, das finde ich auch ein schönes Kompliment.
Genau, diese Unterströmungen, die Wirkung, das fand ich, hat mich sehr daran erinnert. Ja. Wie schwer ist es eigentlich, wenn man diese harten, düsteren Stoffe macht, einen Verleih zu finden?
Naja, in Österreich muss man sagen, nicht so, die sind das gewöhnt. Da wurde schon viele, viele Jahre von anderen Menschen vorgearbeitet. Also in Österreich ist man es gewöhnt. Wir haben mit Playon in Deutschland, da haben wir schon eine lange und sehr gute Beziehung, auch mit Moritz Peters, den wir schon sehr lange kennen. Und die haben das, den Film auch sehr früh schon gekauft, bevor er überhaupt noch sozusagen fertig geschnitten war. Also wir waren ganz von Anfang schon dabei und da sind wir natürlich sehr stolz drauf, dass wir so eine Beziehung irgendwie etablieren konnten, auch mit denen. Also das ist schön. Vielleicht, wenn man jetzt quasi einen ersten Film macht, ist es schwieriger für uns glücklicherweise über diese langjährige Beziehung. War es einfach in diesem Fall.
Ihr habt ja schon erwähnt, es ist ein Historienfilm, aber es ist kein Genrefilm. Wie reagiert ihr darauf, wenn der Film trotzdem in einen Genre-Kontext geordnet wird, wie zum Beispiel bei Filmstarts als Mittelalter-Horror?
Naja, da wir haben jetzt
Mittelalter grad falsch.
Ja, genau, es ist nicht Mittelalter. Es
ist die Neuzeit, aber
so. Neuzeit, aber wir haben jetzt in Sitges in Spanien, das ist bei Barcelona, das ist das größte, eigentlich das größte Genrefilmfestival der Welt und auch Europas, das wir sehr lieben, alle drei Hauptpreise gewonnen. Also wo wir mit 35 Filmen oder 33 Filmen im Hauptwettbewerb gelaufen sind, mit vielen Horrorfilmen. Wir sagen zu unserem Film, also wir sind so an Labels nicht wahnsinnig interessiert. Also wir lieben Horrorfilme, wir lieben aber gute Filme hauptsächlich. Also es geht nicht immer nur um den Genrefilm. Und wir haben, nachdem wir diese wahre Geschichte dieser Frau gefunden haben, uns an diese Geschichte orientiert und versucht quasi aus dieser Geschichte einen guten Film zu machen. Und ja, wir haben am Anfang zum Beispiel erwogen, einen Gerichtsfilm daraus zu machen, weil wir hatten ja Verhörprotokolle. Und das hat sich dann aber falsch gefühlt, weil es zu künstlich war, weil zwei Menschen reden miteinander, aber man hat nie gesehen, wie ist ihr Leben eigentlich, was erlebt sie. Man konnte ihre Depression nicht sehen, das war alles nur in der Nacherzählung. Und insofern haben wir dann gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und insofern hat sich, was wir jetzt haben, das ist vielleicht ein unlabelbarer Film, worauf wir sehr stolz sind, dieser Film entwickelt. Wir sagen meistens dazu, es ist ein Film, wir wollten sozusagen ihre inneren Zustände in Bilder umsetzen und ihren inneren Horror irgendwie externalisieren, also irgendwie darstellen. Und insofern ist es jetzt vielleicht so ein Inner-Horror-Historienfilm. Aber es war schon bei Ich sehe so, dass sich viele schwer getan haben. Es liegt zwischen Arthouse und Horror, der also lehnt sich ein bisschen mehr Richtung Arthouse. Aber ja, das ist ein Problem, das die Verleiher jetzt haben.
Genau, uns ist das nämlich eigentlich, die Wahrheit ist, glaube ich, uns ist das total egal. Also das ist, wir machen den Film, den wir machen, und dann reagieren verschiedene Leute unterschiedlich drauf. Und manche sagen, wow, das ist ja der urarge Horrorfilm oder Folk-Horrorfilm oder das ist ja gar kein Horrorfilm oder das ist ein Drama oder das ist ein... Das ist eigentlich, ändert ja nichts an dem Film, der er ist. Insofern, jeder darf das drin sehen und darf das benennen, wie er oder sie möchte. Wir konnten eh nur den Film machen, und ich glaube, das oberste Prinzip war, dass man dieser real existierenden Figur, über die wir sehr viel erfahren haben, dass man der irgendwie gerecht wird und der treu bleibt.
Aber dasselbe könnte man über The Witch auch sagen, nicht? Der ist eigentlich auch kein Horrorfilm. Also.
Ja, das stimmt. Mhm. Was ich auch noch sehr interessant fand, war die Figur von Wolf. Ich bin, ich weiß nicht, ob ihr Letterboxd kennt?
Ja.
Und ich bin da mal so ein bisschen durch die Kommentare gegangen und habe sehr viele Kommentare über Wolf gelesen, der Queer Icon und was weiß ich. Wie seid ihr an diese Figur herangegangen? Die Identitätsprobleme, die sexuelle Frustration, die ja dann auch durch ihn wächst und auch ganz deutlich auf die Protagonistin überschwappt. Wie habt ihr diese Figur entwickelt? Ich finde, die ist auch sehr elementar für den Film.
Ja, das ist schön, dass du das sagst und so siehst, weil in der Figur liegt einfach die große Gefahr, dass man die zu einer Art Schuldigen macht. Also so wie der böse, prügelnde Ehemann. Und das war er de facto nicht. Also aus den Gerichtsprotokollen und Verhörprotokollen kommt heraus, dass der eigentlich liebevoll war und so in seinen Grenzen versucht hat, seiner Frau zu helfen. Das hat halt irgendwie nicht funktioniert. Aber der war niemand, dem sie auch nur irgendwie Schuld zugeteilt hat. Wir haben, also das ist tatsächlich nicht in den Verhörprotokollen angelegt, aber wir haben das dann noch ein bisschen weiter getrieben, weil wir gefunden haben, naja, Schuld ist die Gesellschaft, aber nicht die einzelnen Leute in dieser kleinen Familie, auch nicht die Schwiegermutter. Und deswegen wollten wir auch, dass der Ehemann eine Art Geheimnis hat, was das er verstecken muss, was das er auch nicht teilen kann, das er nicht besprechen kann. Also der hat irgendwie sein eigenes Drama. Der ist so ein bisschen zwar eine Nebenfigur im Film, aber der könnte genauso gut die Hauptfigur in einem anderen Film sein. Und so haben wir den irgendwie auch versucht zu denken. Also ein Mensch mit seinem eigenen Drama, und das macht es irgendwie einerseits, glaube ich, nachvollziehbarer, dass er mit der Frau dann, dass er gar nicht so sehr am Anfang irgendwie sieht oder helfen kann, was ihr Problem ist, also bei dem, was ihr Problem ist, weil er so sehr sein eigenes hat und daran schon irgendwie zugrunde geht und da Dinge verheimlicht.
Und ich glaube, es geht grundsätzlich um die Unfreiheit, die die Menschen haben, und er ja auch, weil er kann eben das nicht leben, sozusagen, wie er vielleicht empfindet. Wir haben das halt sehr zurückgenommen erzählt, und wir sind sehr froh, also wenn du jetzt sagst, dass das auf Letterboxd besprochen wird, weil es sieht tatsächlich auch nicht jeder in dem Film, also was unsere Absicht war, weil das ja in der Gesellschaft auch versteckt werden musste. Das heißt, es sehen nur sehr sensible, aufmerksame Menschen, die sich beschäftigen, sozusagen. Andere Menschen, es gibt auch Publikumsdiskussionen, wo nachher gefragt wird, ja, warum hat der keinen Sex mit der Ehefrau, sozusagen. Es gibt auch Menschen, die es nicht sehen, tatsächlich. Und wir finden das gut, weil wir finden sozusagen, das ist ja genau so, ne?
Ihr hattet eben schon die Finanzierung des Filmes angesprochen, und bei Deutsches Kino ist doch geil, ist es Tradition, dass die Filmemacher und Filmemacherinnen einmal sagen, wie teuer der Film war. Bislang hat wirklich jeder gesagt, wie teuer er war. Um ein bisschen Druck aufzubauen, falls ihr das wisst, wie teuer er war.
Ja, wir wissen es nicht ganz genau, ehrlich gesagt, aber ungefähr 5,5 Millionen.
Ah ja, war das euer teuerster Film bislang?
Nein, weil The Lodge in Kanada gedreht wurde und da ist es einfach aufgrund der Unions, die sagen, dass man hunderte Leute beschäftigen muss, ist allein das deswegen schon mal teurer gewesen. Und auch die Servant-Folgen, die wir gemacht haben, da war die letzte, was man hier leider, muss man sagen, nicht unbedingt ansieht, aber das war auch wahnsinnig teuer.
Sicher teurer als der ganze, also doppelt so teuer wahrscheinlich als der ganze Film.
Leicht. Und das war nur eine, weiß ich nicht, 28 Minuten Episode. Aber ja, und leider sieht man sie auch nicht an, wie teuer es war.
Okay, woran liegt das?
Naja, ich glaube, es liegt daran, dass die, also weil es die letzte Folge war, hatten die da schon recht spezifisch im Kopf, wie das irgendwie enden soll, und zwar auch hoffnungsfroh. Wir haben quasi unser Bestes gegeben, das sehr hoffnungsfroh zu inszenieren, was man irgendwie angesichts der Ereignisse wirklich schwer ist. Es war trotzdem, glaube ich, unser mit Abstand positivster Schluss, den wir je gedreht haben. Wir waren auch sehr zufrieden damit. Sie haben trotzdem alles dann irgendwie nachgedreht. Aber auch mit anderem Drehbuch, quasi andere Geschichte, anderes Drehbuch, andere Regie, weil wir auch gar nicht verfügbar waren. Wir waren in Europa, also es war nicht so, dass die uns nicht genommen hätten noch für den Nachdreh. Also sie wollten einfach umschreiben und nochmal drehen und das hat halt wahnsinnig lang gedauert. Und in Wirklichkeit gab es da ein Ausstrahlungsdatum. Das heißt, alles, was wir mit Feuer und diesen Action-Dingen irrsinnig genau vorbereitet haben, irrsinnig gut gemacht haben, so dass man es im Nachhinein quasi so zusammenbauen kann, am Schnittplatz mit Compositing-Elementen, dass es wirklich perfekt ausgesehen hätte. Ich glaube, dafür war einfach überhaupt keine Zeit und dann wurde es irgendwie gefühlt irgendwie fertiggestellt mit viel ganz billigem irgendwie künstlichem Rauch, der da drüber gelegt wurde. Das schaut einfach furchtbar aus und das ist, glaube ich, einfach der Zeitnot geschuldet, wenn man zu lange nachgedreht, geschnitten hat und dann war einfach keine Zeit mehr, das gut fertigzustellen und das ist halt schon frustrierend ein bisschen.
Ja, das glaube ich. Vielleicht auch nochmal, um auf unsere Initiative zu kommen. Deutsches Kino ist doch geil, ich erwähne es nochmal. wie ist euer Blick auf das deutsche Kino?
Also du redest jetzt nicht um deutschsprachigen inklusive Österreich, sondern du redest explizit vom deutschen Kino.
Vom deutschen Kino, genau.
Ja, wir finden den Film Kuku, der ist eine Hoffnung zum Beispiel.
Ja.
Und also.
Denn ich glaube, das wird eh, also das deutsche Kino wird interessanter und weiß ich nicht, schon aufregender kommt mir vor. Also so nicht in allen Belangen natürlich. Also insgesamt, ich glaube, ich muss mal, und das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die Weltwerbeveranstaltung fürs Kino, aber Kino finden wir, da haben wir ja am Anfang, glaube ich, kurz schon drüber gesprochen, aber wird eigentlich im Großen und Ganzen langweiliger, weil so sehr auf Sicherheit gespielt wird, weil Filme einem immer nur das sagen sollen, was man eh schon weiß. Eine Freundin von mir, die ist nicht so ein großer Kinofan, die hat für ein Projekt irgendwie Filme aus den 70ern irgendwie ein paar recherchiert und sich angesehen und war völlig fassungslos, dass das ja wirklich eine Kunstform ist und irgendwie radikal, und wie hat gemeint, die Filme waren ja viel besser damals, und muss man sagen, so, naja, bis zu einem gewissen Grad stimmt das, weil sie irgendwie mutiger waren und Zuschauer noch anders konfrontiert haben mit Dingen und in Frage gestellt haben und mit der filmischen Form auch anders gespielt haben. Das ist insgesamt im Weltkino so am Abnehmen und ein Problem. Im Kleinen muss man sagen, dass in Deutschland, finde ich, jetzt etliche tolle Dinge auch entstanden sind und dass das eigentlich besser wird im Verhältnis, glaube ich, das deutsche Kino, als es war.
Na, ich muss jetzt nochmal auch sagen, ich bin wirklich ein Fan von Maren Aden, Valeska Grissebach zum Beispiel, von ihren Filmen bin ich wirklich, also die mag ich wahnsinnig gern. Das ist jetzt, wenn wir von Athos-Filmen sprechen, sozusagen. Dominik Graf, das ist eine ganz andere Generation. Da gibt es schon ganz, ganz toll. Ich glaube, das Problem, oder wenn wir über Österreicher, über unseren Vorteil in Österreich gegenüber über deutschen Filmemachern reden, dann reden wir darüber, dass wir eine Kunstfilmförderung haben und dass wir nicht, und dass bei uns zuerst die Jury der Filmförderungsstellen entscheidet und wir noch keinen Fernsehsender an Bord haben müssen. Weil in dem Moment, wo man einen Fernsehsender am Anfang dabei haben muss, also dann wird es natürlich sofort kommerzieller oder sofort, also da hatten wir das Glück jetzt, dass wir einen Redakteur bei Bayern hatten, der wirklich, ich sehe, ich sie lieb, der an unseren Film geglaubt hat, der den auch sehr mag und der sozusagen jetzt auch nicht mit so viel Geld, aber doch mitgemacht hat, weil auch wir haben natürlich bei Des Teufels Bad einen deutschen Fernsehsender gebraucht dann. Aber ich glaube, das ist ein Systemproblem, weil natürlich Fernsehredakteure was anderes wollen, grundsätzlich was Kommerzielleres, was Breitentauglicheres, als sozusagen unsere Kunstfilmproduktion in Österreich. Und jetzt muss man sagen, zum Beispiel Yorgos Lanthimos, der ja in der Zwischenzeit sehr populäre Filme macht, hat sehr als kleiner, also sehr Kunstfilmemacher begonnen. Und das heißt also, wenn man nicht die Kunst fördert und die kleinen, also und auch die Marina Ade hat ja zuletzt einen ganz auch kommerziell erfolgreichen Film schon gemacht, sozusagen. Also wenn man das Kleine nicht fördert, wo Menschen Freiheit haben, in künstlerischen Dingen zu entscheiden, was sie wollen, die können ja auch zu populären Filmemacher und Filmemacherinnen werden. Ja, aber sie müssen sich entwickeln können und man muss ihnen vertrauen und man muss vielleicht zuerst weirde Stoffe fördern, bevor die dann quasi vielleicht auch mal große, populäre Filmemacherinnen sein können.
Es ist einfach ein totales Missverständnis. Also Kommerzkino, aber es ist ein Missverständnis, glaube ich, was kommerzieller Film ist, weil man glaubt, also besonders wenn es, sagen wir mal, vom Fernsehen kommt, so scheint es zumindest zu sein, glaubt man, das ist ein Runternivellieren, dass der letzte Zuschauer, die letzte Zuschauerin immer noch zu jedem Zeitpunkt alles verstehen kann. Und ich glaube, wir verkaufen unser Publikum tatsächlich ein bisschen, also einerseits wir verkaufen es für dumm, andererseits halten wir es auch für dümmer, als es irgendwie ist. Und ich glaube, das Publikum will unbedingt auch verspielte, interessantere Formen sehen, filmischer interessantere Charaktere.
Wir glauben ans Mitmachpublikum.
Ja, wir glauben, dass man dem Publikum viel mehr zumuten kann und das so, also dann wie zum Beispiel Yorgos Lanthimos, nur entstehen kann. Aber das ist ja eigentlich ein populärer, auch kommerzieller Filmemacher. Und ich glaube, das war er immer schon. Doctor Who ist zwar weird, aber ich glaube schon, dass das einfach auch ein Film ist, der für Menschen funktioniert. Aber den Film muss man dem Publikum auch zutrauen. Und ich glaube, dafür würden wir sprechen, dass man dem Publikum einfach mehr zutraut.
Das war übrigens in Österreich dann auch so. Dann haben sie Michael Haneges, ich glaube, es war das Weiße Band oder was Amour, plötzlich im Hauptabendprogramm gezeigt und waren völlig von den Socken, von den Quoten. Weil normalerweise würdest du sowas um 22 Uhr oder um 23 Uhr spielen. Ja?
Das ist eh, die österreichischen Filme laufen dann immer, also der ORF, der Fernsehsender, finanziert zwar mit, deswegen spielen die das auch, aber die spielen es dann um frühestens 23 Uhr, meistens sowas wie 2 Uhr früh, was halt schon wirklich traurig ist. Also weil da könnte man, also so wie ihr macht, deutsches Kino ist geil. Man könnte ja auch sagen als Fernsehsender und als ORF, österreichisches Kino ist geil, wir spielen das um 20.15 Uhr. Oder wenn es sich nicht so eignet wie unser Film, dann halt um 22 Uhr. Aber das wäre auch ein Statement fürs heimische Kino und ich glaube, das muss man einfach machen.
Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für die Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Ja, hoffen wir auch. Dankeschön.
Dankeschön für die Einladung.